Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zum Es geht gar nicht weniger Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute verbringen wir mal zu zweit eine schöne halbe Stunde oder so. Mal schauen, wie lange es sich dauert. Daniel habe ich heute unten gelassen. Er arbeitet gerade an anderen Dingen. Übrigens haben wir heute unseren vierten Hochzeitstag. Wir haben vor 4 Jahren eine wunderschöne kleine Corona-Hochzeit gefeiert, die wirklich perfekt für uns war. Und eigentlich hätten wir zur Feier des Tages heute eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen können. Aber irgendwie hat unser Plan für diese Woche etwas anderes vorgesehen. Wir werden jetzt einfach am Wochenende schön gemeinsam essen gehen. Heute Abend habe ich nämlich auch keine Zeit für ihn, da habe ich Pole-Dance-Training. Ist übrigens voll okay für ihn, dass ich mein Training mache und wir dann einfach am Wochenende essen gehen. Wäre das für ihn ein Problem gewesen, wäre ich natürlich nicht zum Training gegangen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn ich habe 2 Mythen mitgebracht, die wir dieses Jahr endlich einmal allen für alle mal loslassen können. Und ich glaube, Mythos Nummer 1 ist, gerade wenn du mir als regelmäßigere Hörerin folgst, schon durchaus bekannt, dass dem nicht so ist. Und ich glaube aber, Mythos Nummer 2 könnte eventuell neu für dich sein. Werden wir mal sehen. Kannst natürlich gerne auch auf Instagram schreiben, wie ja, so die Podcast-Folge für dich war, ob du was gelernt hast. Oder ob du vielleicht auch nichts Neues gelernt hast. Wir werden sehen. Ich habe auf jeden Fall einiges an Wissen mitgebracht. Also wir gehen hier auch tief ins Detail ein, was auch den menschlichen Körper angeht, was eigentlich im Körper so abläuft und warum Dinge so sind, wie sie sind. Würde ich sagen, starten wir einmal direkt mit dem ersten Mythos rein. Zum Thema Proteine. Mythos Nummer 2 ist übrigens zum Thema Salz. Mythos Nummer 1 ist, dass Protein angeblich schädlich für Nieren und Knochen sein und dass man deswegen aufpassen müsste, bloß nicht zu viel Protein zu essen. So. Und diesen Mythos wollen wir heute ein für alle Mal aufräumen. Also wir ziehen diese ganz eklige Schublade, die niemand von uns aufräumen will, endlich mal hervor und holen alles heraus und räumen da endlich mal auf. Und in 10 bis 15 Minuten haben wir diese Schublade aufgeräumt und dann wissen wir, Protein ist nicht schädlich für Nieren und ist auch nicht schädlich für Knochen. Fangen wir an dieser Stelle mal mit dem Thema Knochen an. Wie ist dieser Mythos eigentlich entstanden? Man hat nämlich entdeckt, dass durch eine proteinreiche Ernährung viel mehr Kalzium im Urin ist. So, Urin bedeutet Ausscheidung. Also durch eine proteinreiche Ernährung wird, warum auch immer, mehr Kalzium ausgeschieden. Damit hat das Ganze angefangen. So, Kalzium ist zu 99% in Knochen und Zähnen im Körper vorhanden. Die restlichen 1% vom Kalzium verteilen sich auf Muskeln, Nerven etc. Und daher ist natürlich die Vermutung naheliegend, wenn viel Kalzium ausgeschieden ist, dass das ja auch aus den Knochen kommen muss, wenn es später dann im Urin ist. So. Konkret hatte man da die Vermutung formuliert, dass Protein den Körper mit Säure belastet haben und Kalzium hier als Puffer diente. Das ist auch eine kleine Aufgabe von Kalzium, dass es ein Säurebasenpuffer ist. Hat irgendwer diese These formuliert, dass das eventuell so sein könnte. So. Und wie Dinge nun mal so sind, verteilen sich Gerüchte plötzlich und werden irgendwie als Wahrheiten dargestellt. Einer formuliert die Vermutung, oh, vielleicht könnte es so und so sein. So ein bisschen wie bei Flaschenpost früher hat man, glaube ich, hat man noch auf dem Kindergeburtstag so gespielt, oder? Der eine hat dem anderen was ins Ohr geflüstert, dann hat der andere das wieder so weiter geflüstert und so weiter und so fort. Und zum Schluss kam was komplett anderes raus. Ich denke mal, dass es hier genauso ähnlich lief, dass einer eine Formulierung hatte und irgendwann hat es ein Magazin aufgegriffen und gesagt, Protein ist schädlich für die Knochen, weil Kalziumausscheidung und Protein entzieht dem Körper Kalzium aus den Knochen und so weiter und so fort. Aber wie kommt das jetzt eigentlich zustande? Denn es ist ja tatsächlich so, dass durch eine proteinreiche Ernährung viel mehr Kalzium im Blut ist. Also, bei den Untersuchungen, die gemacht wurden, wurden oftmals Milchprodukte als Proteinquelle genutzt. Milchprodukte sind eben eine gute Proteinquelle, sowas wie Magerquark zum Beispiel. Jetzt enthalten Milchprodukte doch durchaus viel Kalzium Und wer viel Kalzium aufnimmt, scheidet es natürlich auch aus. Logisch, oder? Also natürlich erhöht sich die Ausscheidung von einem Produkt, wenn die Aufnahme auf der einen Seite auch höher ist. Und wenn die Aufnahme auf der einen Seite niedriger ist, ist die Ausscheidung eben auch entsprechend niedriger. Und man weiß heute auch, dass Kalzium nicht nur über Urin, sondern auch über den Stuhlgang ausgeschieden wird. Und wer sich proteinarm ernährt, scheidet tendenziell viel mehr Kalzium über den Stuhlgang aus, weshalb die Ausscheidung über Urin in Studien natürlich geringer war. Und insgesamt ist es so, dass eine proteinreiche Ernährung sogar die Kalziumaufnahme grundsätzlich fördert und überschüssiges Kalzium dann einfach ausgepinkelt wird, aber eben nicht so viel, wie ursprünglich über den Stuhl verloren gegangen wäre. Und im Ergebnis ist es so, dass Protein mindestens eine neutrale Knochenwirkung hat und wahrscheinlich sogar schützende Knochenwirkung. Also, dass Protein schädlich für die Knochen wären, können wir an dieser Stelle einmal ein für alle Mal vergessen. So, ein Teil unserer Schublade ist schon aufgeräumt. Jetzt hatten wir das Thema Knochen und die Nieren sind jetzt dran. Wie ist das passiert mit Protein und den Nieren? Wie viel ist da dran und wie viel ist da nicht dran? Der Gedanke, dass Protein schädlich für die Nieren sein könnte, kam auf, weil man festgestellt hat, dass eine proteinreiche Ernährung die sogenannte glomeruläre Filtrationsrate oder auch einfach gesagt die GFR erhöht hat. Die GFR ist die Menge an Blut, die pro Minute von den Nieren gefiltert wird. Also Blut kommt zu den Nieren, so, und da wird dann gefiltert. Abfälle kommen zum Urin und Nichtabfälle werden eben wieder in Blut weiter gespült. So. Abfälle sind zum Beispiel überschüssiges Kalzium, worüber wir eben gerade ja gesprochen haben. Ne? Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Abfälle können aber auch Medikamente sein, Kreatinin, was vom Muskelstoffwechsel kommt, oder auch Harnstoff vom Proteinstoffwechsel. Also eigentlich alle Überreste des Stoffwechsels, die der Körper nicht mehr benötigt, werden dann eben durch die Nieren gefiltert und entsprechend im Urin dann ausgeschieden. So. Das heißt, eine hohe GFR bedeutet, dass viele, sagen wir jetzt mal in Klammern, Abfälle gefiltert werden, weil es ist ganz normal, dass in unserem Stoffwechsel Abfälle entstehen. Es ist nicht immer nur alles Medikamente und Toxine und Co. Es sind auch viele normale Stoffwechselprodukte, die Abfälle werden. Die werden da gefiltert und man nahm eben an, dass die Niere übermäßig belastet werden würde, wenn die GFR hoch ist. So, jetzt ist es so, dass im Proteinstoffwechsel einige Abfälle anfallen, wie zum Beispiel Harnstoff. Und man weiß jetzt aber, dass eine gesunde Niere gut damit klarkommt, wenn viel Protein gegessen wird und die Niere durch diesen Proteinstoffwechsel eben entsprechend mehr filtern muss. Also hier an dieser Stelle kann man auf jeden Fall für gesunde Nieren Entwarnung geben. Es ist nicht so, dass du durch ein, zwei Mahlzeiten plötzlich viel zu viel Protein gegessen hast und deine Niere jetzt damit komplett überlastet ist oder so. Also eine gute, gesunde Niere kann ordentlich filtern, die darf auch ordentlich arbeiten, die darf ordentlich trainieren. Das ist überhaupt kein Problem. Für eine kranke Niere könnte es allerdings etwas anderes bedeuten. Hier kann man jetzt allerdings noch keine pauschale Aussage machen, wie zum Beispiel, du darfst nur irgendwie maximal 1,2 Gramm oder 1 oder 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein essen. Da solltest du keinen Podcast hören, sondern dich am besten durch einen Spezialisten beraten lassen, falls das Problem einer kranken Niere auf dich zutreffen sollte. Genau, also Disclaimer an dieser Stelle auf jeden Fall, das, was ich gesagt habe, gilt auf jeden Fall für eine gesunde Niere. Damit hätten wir den zweiten Teil der Schublade schon so ein bisschen aufgeräumt. Und an dieser Stelle mein Fazit und meine Tipps. Man muss an dieser Stelle keine Angst vor Protein haben. Nein, sie machen nichts mit deinen Nieren. Nein, sie machen auch nichts mit deinen Knochen. Lerne verschiedenste Proteinquellen kennen. Es gibt eben nicht nur Proteinpulver. Ich habe das Gefühl, das wird immer so direkt als erstes gedacht oder auch gesagt, ah, Proteinquelle, ja, ich brauche ja Proteinpulver dafür. Kann eine Quelle sein, aber es gibt noch so viele weitere mehr, also von Fleisch über Fisch zu Milchprodukten, aber auch vegane Quellen, wie zum Beispiel Hülsenfrüchten oder sowas wie Hefeflocken. Also es ist definitiv nicht zu viel oder gar übertrieben, zu jeder Mahlzeit bewusst eine Proteinquelle zu essen. Nein, das ist im Gegenteil ziemlich gesund, sich einfach zu jeder Mahlzeit zu überlegen, ob da eine Proteinquelle mit enthalten ist und wie man vielleicht in der nächsten Mahlzeit bewusst eine Proteinquelle mit einbauen könnte. Hat auf der anderen Seite natürlich auch nichts damit zu tun, jetzt nur noch Proteine zu essen. Also wir machen hier jetzt nicht die andere Schublade auf, wir wollen jetzt nur noch Proteine essen. Nein, 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 die lassen wir an dieser Stelle einmal bitte zu. Nur noch Proteine zu essen ist natürlich auch nicht gut, aber darum ging es hier auch nicht. Also es geht wie so oft im Leben um die richtige Menge und die richtige Ausgewogenheit von Protein und proteinreichen Lebensmitteln und eben nicht nur von einer Proteinquelle, sondern auch von verschiedensten Proteinquellen. Und wer da die richtige Ausgewogenheit sucht, kann mal bei Abnehmen ohne Kalorien zählen. Also es ist mein Membership-Programm fürs Abnehmen ohne Kalorien zählen, wie der Name schon sagt. Kann da mal in die Rezepte schauen, weil da sind alle Rezepte sehr, sehr bewusst von Daniel und mir gestaltet und ausgewählt. Wir haben jetzt irgendwie keinen Rezeptblock von 5000 Rezepten irgendwo eingekauft und sagen, hier, viel Spaß mit den ganzen Rezepten. Nein, wir haben bislang alle Rezepte selbst erstellt, selbst gekocht, selbst fotografiert und mit viel Liebe und Pflege in Abnehmen und Kalorienzählen eingefügt, sind momentan 160 Rezepte. Und da gestalte ich eben die Rezepte auch so, dass sie sehr bewusst proteinreich sind und auch mit den verschiedensten Proteinquellen. Und generell ist es ja bei uns auch so, dass alle Rezepte einem gewissen Schema folgen, was wir die drei goldenen Regeln nennen. Also wenn du schon mal die ein oder andere Podcast-Folge von mir gehört hast, wirst du bestimmt schon mal von den drei goldenen Regeln gehört haben. Die vermitteln wir Schritt für Schritt in Abnehmen ohne Kalorien zählen in unserem Basiskurs. Und da startet die nächste Runde übrigens im Januar. Wo wir gerade bei Abnehmen und Kalorienzählen sind, kommen wir so langsam zum Mythos Nummer 2, denn den habe ich nämlich ein bisschen mehr recherchiert damals, als ich für Abnehmen und Kalorienzählen den Fertiggerichte-Guide aufgenommen habe. Da bin ich nämlich über das Thema Salz gestoßen und deswegen haben wir in unserem Mythos-Schrank noch eine weitere Schublade voller Gerümpel und die öffnen wir jetzt mal bitte und holen einmal alles heraus und räumen gemeinsam diese Schublade auf. Hat vielleicht gerade noch irgendwie jemand Lust aufs Ausmisten bekommen? Ich auf jeden Fall schon. Aber jetzt räumen wir erstmal mit unserem Wissen im Kopf auf. Mythos Nummer 2, Salz ist schlecht für dich. Die müssen wir einmal kurz sagen lassen. Mythos Nummer 2, Salz ist schlecht für dich. Ich habe gestern Avocado-Toast gegessen, beziehungsweise nicht nur ich, sondern auch Daniel. Wir haben irgendwie gerade in letzter Zeit so unsere Avocado-Toast mit Ei-Phase. Irgendwie ist das in letzter Zeit einfach so unser Lieblingsrezept geworden. Wenn einer von uns einkaufen war, hat er frische Avocados mitgebracht. Man hat ja bei Avocados generell immer so eine Zeitspanne zwischen 5 Minuten und 2 Tagen, in denen die Avocados perfekt sind und man sie essen kann. Deswegen sagen wir immer, okay, wenn wir einkaufen waren, an dem Abend essen wir dann gemeinsam Avocado-Toast mit Ei. Und ich habe dem Ganzen ein bisschen Salz hinzugefügt. Naja, vielleicht ein bisschen mehr Salz. Aber ich finde, dass es dem ganzen Gericht einfach so ein gewisses Extra gibt. Warum tut sie das, die Ernährungsberaterin? Weiß sie nicht, dass Salz total schädlich und ungesund ist und wenig Salz sogar zu den 10 Regeln der DGE gehört? Deswegen räumen wir an dieser Stelle mal auf. Das ganze Thema Salz hat erstmal 2 Seiten. Ja, zu viel Salz steht mit Bluthochdruck in Verbindung, mit Nierenschäden in Verbindung und sogar einem höheren Risiko für kognitive Beeinträchtigungen, also so platt gesagt Gedächtnisschäden in Verbindung. Also ja, zu viel Salz ist schlecht und das steht auch definitiv fest, daran wird nicht mehr gerüttelt. Auf der anderen Seite ist Salz auch lebensnotwendig für uns. Und es ist so, dass nicht nur eine zu hohe, sondern auch eine zu niedrige Salzaufnahme mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden ist. Und es ist irgendwie verrückt, dass irgendwie jeder weiß, dass zu viel Salz schädlich für uns ist, aber so wenig Leute wissen, dass zu wenig Salz ebenso schädlich für uns sein kann. Das Problem ist also, dass wir zu viel Salz in unserer Gesellschaft essen. An Salz nicht per se schlecht für uns ist. 2 Dinge zu dem Thema zu viel Salz. Wir sollten uns auf jeden Fall einmal die Hauptquelle für Salz anschauen. Wie essen wir eigentlich unser Salz? Und die Hauptquelle sind einfach viele hochverarbeitete Lebensmittel, also Fertigprodukte, Chips, aber auch einige Fertigprodukte, die auf den ersten Blick sehr gesund erscheinen, zum Beispiel mit einem Anteil Gemüse kommen oder mit einem großen Vegan-Sticker oder mit einem großen glutenfreien Sticker oder einem zuckerfreien Sticker oder, mein Lieblings ist, ohne Konservierungsstoffe. Ohne Zusätze, ohne Konservierungsstoffe, aber irgendwie 5 Tonnen Salz. So, also die Hauptquelle für Salz sind Fertigprodukte. Und dass Fertigprodukte nicht ganz so gut sind für uns meistens, ist eigentlich relativ klar. Und hier mal so ein kleines Gedankenexperiment. Würdest du gesünder leben, wenn du weiterhin ganz, ganz viele Fertigprodukte essen würdest und einfach nur Salz daraus streichen würdest? Wahrscheinlich nicht, weil dir dann einfach grundsätzlich relativ viel in deiner Ernährung fehlt. Zum Beispiel an Vitaminen oder auch Mineralstoffen oder generell das Verhältnis von Kohlenhydraten zu Fett zu Protein einfach in den meisten Fertigprodukten auch einfach nicht wirklich gut sind. Das heißt, Fertigprodukte sind jetzt grundsätzlich nicht wirklich gesund und es liegt eben unter anderem an Salz, aber definitiv nicht nur an Salz. Und was ich noch viel spannender finde, und vielleicht wusstest du das noch nicht, ist das Problem mit der zu hohen Salzaufnahme vor allem, dass wir ein Ungleichgewicht an Natrium und Kalium in unserem Körper dadurch haben. Dadurch, dass wir viel Salz essen, haben wir eben viel zu viel Natrium und verhältnismäßig dafür zu viel wenig Kalium im Körper. Natrium und Kalium sind im Körper Gegenspieler. Also, sie steuern zum Beispiel, wie Wasser zwischen den Zellen. Gott, ich habe heute auch ein bisschen mit der Sprache. Also, wie Wasser zwischen den Zellen verteilt wird, extrazellulär, intrazellulär, wie gut Signale zwischen Nervenzellen überhaupt weitergeleitet werden, wie gut sich Muskeln an- und entspannen können. Übrigens, das Ungleichgewicht kann deswegen auch zu Muskelkrämpfen führen. Also, man denkt da irgendwie immer an Magnesium, aber es kann auch am Natrium-Kalium-Verhältnis liegen. Und um so langsam aufs Thema Bluthochdruck zu kommen, Natrium und Kalium regulieren gemeinsam den Blutdruck. Ein Überschuss an Natrium, also Salz, hält Flüssigkeit im Körper zurück, wodurch Blutvolumen und Blutdruck ansteigen. Kalium sorgt hingegen dafür, dass Natrium wieder mehr über Urin ausgeschieden wird. Wir haben es gerade gehört, so mit Nieren und GFR etc. pp. Und dadurch wird auch entsprechend mehr Flüssigkeit ausgeschieden. Das heißt, höhere Menge an Kalium sorgt tendenziell dafür, dass unser Blutdruck wieder sinken kann. Wo ist Kalium drin? An dieser Stelle einmal einen kleinen Trommelwirbel so. Ich habe gerade mit meinen Fingernägeln auf den Schreibtisch geklopft. Ich hoffe, das war vom Sound her einigermaßen in Ordnung, aber ich wollte einen Trommelwirbel machen. Wo ist Kalium drin? Trommelwirbel, Obst und Gemüse. Und deswegen habe ich auch so eben ein bisschen auf die Fertiggerichte so ein bisschen rumgeritten, denn eigentlich ist das Problem mit Salz jetzt nicht penibel überall drauf zu schauen, wo ist jetzt Salz drin, wo müssen wir Salz reduzieren etc. Das Problem ist eigentlich eher mit so viel Salz eine insgesamt unausgewogene Ernährung, die unter anderem zu wenig Obst und zu wenig Gemüse enthält, wodurch wir zu wenig Kalium aufnehmen und in ein Natrium-Kalium-Ungleichgewicht kommen. Also lieber eine insgesamt ausgewogene Ernährung anstreben, statt penibel darauf zu achten, dass man bloß kein Salz auf seinen Avocado-Toast streut, weil es sonst ungesund werden würde. Nein, ihr könnt ruhig ein wenig Salz auf eure Avocado-Toast streuen, insbesondere wenn ihr an sich eigentlich sehr gesund seid und kein Problem mit dem Thema Blutdruck habt. Und hier nochmal einen kleinen Umschwung zum Thema Blutdruck. Salz reduzieren hört man beim Thema Blutdruck immer als erstes. Und natürlich hängt das Ganze auch miteinander zusammen. Ich hoffe, ich habe da gerade das Ganze ganz gut erklärt. Aber das ganze Thema Blutdruck und auch Bluthochdruck geht insgesamt viel, viel tiefer als einfach nur Salz zu reduzieren. Mal so ein paar Beispiele. Wie viel Zucker isst man eigentlich? Wie viel schläft man eigentlich? Wie viel Stress hat man eigentlich? Wie bewegt man sich eigentlich und wie ist die Ernährung generell noch so? Also zum Beispiel Stichwort Obst und Gemüse. Also falls du von Bluthochdruck betroffen sein solltest, lass dich da auf jeden Fall professionell zu deinem Lebensstil beraten. Du kannst sehr viel da machen und nicht einfach nur Medikamente nehmen und Salz reduzieren. Also du kannst da ganz, 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 ganz viel für machen und da gibt es noch sehr viel Potenzial, Bluthochdruck zu reduzieren. Und es gibt aber auch Menschen, die tendenziell sensibler auf Salz reagieren als andere Menschen. Das nennt man die sogenannte Salzsensitivität. Das heißt, es gibt Menschen, die auf mehr Salz schneller mit Bluthochdruck reagieren. So. Und hier macht es da noch durchaus Sinn, auf Salz zu schauen. Und Salzsensitivität bemerkst du unter anderem dadurch, wenn es in deiner Familie schon häufiger vorgekommen ist, dass familiär sehr, sehr viel Bluthochdruck da ist, etc. pp. Also bei mir in der Familie ist es zum Beispiel so, dass meine Mama tendenziell einen höheren Bluthochdruck hat und mein Papa eher einen niedrigen Blutdruck. Und ich scheine da irgendwie die Gene von meinem Papa geerbt zu haben. Keine Ahnung, wir beide haben eher so das Problem, dass unser Blutdruck so ein bisschen weniger als normal ist und manchmal auch schon so ein bisschen grenzwertig gering normal ist. Da spielt auf jeden Fall die Genetik auch so eine gewisse Rolle. Aber für uns bedeutet das auf jeden Fall, bei uns wird es eigentlich keinen Sinn machen, jetzt penibel auf Salz zu schauen. Warum auch? Wir haben kein Problem mit Bluthochdruck und wir haben anscheinend keine Salzsensitivität. Und das heißt, nicht jeder muss seinen Salzkonsum irgendwie reduzieren, wenn es eigentlich gar keinen Anlass dazu gibt. Aber es gibt auf jeden Fall eine gewisse Salzsensitivität. Und wenn du davon betroffen bist, macht es auch Sinn, einen Blick auf Salz zu werfen. Nicht jeder muss das. So. Und falls du dich an dieser Stelle noch fragst, welche Fertiggerichte dann auch gut für dich sind, vor allem zum Abnehmen, gerade weil in vielen Fertiggerichten ja Salz mit drin ist, dann, wenn du Abnehmen und Kalorienzähl-Member bist, schau dir da gerne den Fertiggerichte-Guide an. Da nenne ich dir so ein paar Schritte, wie du ganz simpel selbst erkennen kannst, wie gut und wie gesund ein Fertiggericht für dich ist. Wir gehen da zum Beispiel auch die Nährwerttabelle und die Zutatenlisten einmal durch. Und es ist nicht so, dass ich sage, dieses und jenes und das Fertiggericht solltest du essen. Also du hast jetzt so eine Auswahl von drei Produkten. Mir ist es da sehr wichtig, dir Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Also du hast irgendein Fertigprodukt in der Hand, vielleicht eins, was es heute ja noch gar nicht gibt. Also du schaust dieses Fertiggerichte-Guide an und kannst in 2 Jahren schauen, aufs neue Fertiggericht schauen und dann feststellen, okay, ist es grundsätzlich erstmal gut für dich oder nicht so gut für dich. Das war mein Ziel mit dem Fertiggerichtegehalt und nicht dir eine Liste von 50 Lebensmitteln zu geben, die du kaufen darfst. So, Hilfe zur Selbsthilfe ist auf jeden Fall mein Motto oder generell auch unser Abnehmen- oder Kalorienzählen-Motto. Und für alle, die noch nicht dabei sind, ab Januar hast du wieder die Chance, dich anzumelden, dabei zu sein. Wir starten unsere Membership nämlich nicht immer, sondern wir starten sie erstmal in der Gruppe mit einem 4-wöchigen Basiskurs, wo wir auch die 3 goldenen Regeln vermitteln, über die ich gerade eben gesprochen habe, wo wir das Grundwissen geben, wieder auf unser Hungergefühl zu hören. Also es ist ein 4-wöchiger Basiskurs und wo du dann im Anschluss Zugriff auf unsere Masterclass-Bibliothek hast, zum Beispiel auch den Fertiggerichte-Guide und natürlich von Anfang an Zugriff auf alle Rezepte hast, die wir jetzt gerade hochladen und die wir dann auch hochladen werden, solange du in der Membership bleibst. Und du kannst dir in der Membership zum Beispiel auch mit den Rezepten deinen eigenen Wochenplan erstellen, dir eine Einkaufsliste generieren lassen, es ausdrucken und kannst dir wirklich einen eigenen Einkaufsplan erstellen und einen Wochenplan erstellen. Ein sehr, sehr praktisches Tool, was ich, glaube ich, im August oder im September eingebaut habe. Genau. Also ab Januar kannst du dich da wieder anmelden. Ansonsten, ja, schließe ich nochmal die Podcast-Folge ab. Wir haben die 2. Schublade aufgeräumt. Salz ist nicht schlecht für dich, beziehungsweise nicht unbedingt musst du darauf achten, deinen Salzkonsum zu reduzieren. Fühlt sich gut an, 2 Schubladen aufgeräumt zu haben, oder? Und wer hat jetzt Lust aufs Ausmisten bekommen? Also 2 Schubladen haben wir jetzt schon gemeinsam ausgemistet. Und falls du Lust aufs Ausmisten bekommen hast, dann feel free. Miste eine weitere Schublade aus. Oder hör dir sonst gerne eine weitere Folge vom Ist Klüger nicht weniger Podcast an. Ich verabschiede mich für diese Folge und wir hören uns dann die nächste Woche wieder. Bis dann!